Hitzig, fiebrig spielen sie. Sie lassen das Werk leben, volles Risiko. So spielt das Mandelring-Quartett immer wie aus dem Moment heraus entstanden. Das stellen Konzertbesucher fest, das stellen Kritiker immer wieder fest, wenn sie das Mandelring-Quartett hören. Und die Zeitschrift Phonoforum zählt es zu einem der besten Streichquartette überhaupt. Wie man das festmacht, das ist ja immer so ein bisschen die Frage in der Musik, aber das ist eben eine Möglichkeit zu sagen, hört euch die mal unbedingt an, das hat was mit mir gemacht. Vom Mandelring-Quartett gibt es jetzt eine neue Aufnahme und das gibt uns auf rbb Kultur die Gelegenheit, mit Andreas Wilbol zu sprechen. Er spielt Bratsch im Quartett und ist zu uns ins Studio gekommen. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Frau Fierich.
Wie geht es Ihnen eigentlich damit, wenn es heißt oder wenn Sie hören, ja, das Mandelring-Quartett ist eins der besten Streichquartette?
Das ist natürlich ein sehr schönes Lob. Das ist, tut immer gut, auch sowas zu hören, weil ein Quartett braucht auch wirklich viel Arbeit, viel Pflege. Und dann sowas zu hören ist toll. Wiederum meistens auch genau, man muss weiterarbeiten. Es geht, das ist eben wirklich eine Momentaufnahme, auch so ein Quartett, ein Konzert oder eine Aufnahme an sich. Und das Arbeiten ist dann wirklich am nächsten Tag schon wieder dran. Und es ist eben, man kann sich nie drauf ausruhen, auf solchen kleinen Lorbeeren, aber es ist natürlich schön, sowas zu hören für seine CD.
Das Mandelring-Quartett, das sind die drei Geschwister Schmidt, die es 1983 gegründet haben, also schon vor einer ganzen Weile, vor knapp 40 Jahren. Sie sind seit 2015 dabei, Herr Wilbol. Wie haben Sie eigentlich zueinander gefunden?
Ja, das ist einfach so. Ich kannte natürlich das Quartett von Aufnahmen, von Konzerten und der Cellist Bernhard Schmidt und ich, wir sind an der kleinen Hochschule in Nürnberg und hatten da in unserem ersten Jahr ein Kammermusikkonzert zusammen. Und es hat große Freude gemacht und dann kam er im Januar 2015 auf mich zu, sagte, es gibt einen Besetzungswechsel, ob ich denn nicht Lust hätte, in das Quartett zu kommen. Und dann haben wir ja mal hier in Berlin geprobt. Das war sehr schön, es hat Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und ja, es war eine tolle Entscheidung. Ich bin dann auch aus dem Orchester raus hier in Berlin. Und ich spiele an sich schon seit meinem 16. Lebensjahr Quartett. Erst als Geiger, dann mit 19 nicht zur Bratsche gewechselt. Und es ist eigentlich das Schönste für mich, was man in Sachen klassischer Musik machen kann, Quartett zu spielen.
Auf der einen Seite das Künstlerische, auf der anderen Seite auch das Organisatorische. Mir hat mal eine Geigerin vom Artemis-Quartett, die sich ja gestern aufgelöst haben, mit einer Geigerin vom Artemis-Quartett erzählt, das sei wie eine Expedition zum Mars zu starten. Man gibt sich voll und ganz hin, also auch mit der Terminplanung und alles muss stimmen, alles muss miteinander verzahnt werden. Trifft das zu, diese Expedition zum Mars?
Ja, also das kann man vielleicht so sehen. Also ich bin immer gern auf der Erde, muss ich sagen. Das ist ein bisschen sicherer beim Quartettspiel. Es ist ein richtiges Unternehmen sozusagen. Ja, man muss wirklich von dem Probenplan über die Konzerttourneen, die ganzen Sachen, Programme planen. Es ist wirklich ein Fulltime-Job, kann man sagen. Aber es ist wirklich auch wiederum auch so beglückend, die Literatur zu spielen. Und das nimmt dann, glaube ich, dann auch gerne auf sich. Kurz zum Artemis-Quartett, nur also, weil es auch wirklich Freunde sind, die sind nicht aufgelöst, sie machen eine kurze Pause. Und machen dann hoffentlich bald weiter, ist es gerade so eine kurze Pause bei denen und nur kurz zum als gute Nachricht zu sagen.
Dann danke für die Korrektur, wichtig zu wissen. Die anderen drei Gründungsmitglieder des Mandelrings-Quartett, wir haben gerade schon gesagt, das sind Geschwister, Nanette, Sebastian und Bernhard. Die kennen einander also nicht nur musikalisch, sondern ja schon auch das ganze Leben als Geschwister. Welcher Platz ist denn Ihrer, Herr Wilbol?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage und die werde ich oft gefragt und es bleibt immer eine Herausforderung, weil natürlich eine Familie ist eine Familie und die kennen sich wirklich eben seit Kinderbeinen oder Tagen an. Ich habe vielleicht den kleinen Vorteil, dass ich auch selber drei Geschwister habe, drei Schwestern, von daher kennt man so ein bisschen, wie dann auch so Familienmitglieder ticken und so. Aber es sind auch alle erwachsen geworden und
trotzdem.
Und es ist natürlich auch wiederum auch ein Luxus, wenn ein Quartett sich in jungen Jahren gründet und immer gleich bleibt, zumindest auch von den Geschwistern her, ist natürlich eine Basis da, die ist sensationell. Das heißt, ich starte nicht auf dem Boden zum Mars, sondern ich bin schon kurz vorm Ziel sozusagen, wenn ich da einsteige. Und das ist natürlich ein Luxus, den man da hat, auch wenn wir dann dort im Mandelring proben in Neustadt, in seinem schönen Kelterhaus. Das ist natürlich eine auch tolle Umgebung dort, die man hat. Und wir können da in Ruhe arbeiten. Die Eltern kochen meist für uns. Das ist wirklich eigentlich ein toller Rückhalt auch für das Quartett, auch so eine Umgebung zu haben. Und wie gesagt, ein Familienunternehmen ist immer auch viel wert. Und auch gerade zu Krisenzeiten jetzt merkt man auch wirklich, wie wichtig das denn auch sein kann, so einen Rückhalt da zu haben.
Ja. In der Pandemiezeit. Ne? Da haben Sie auch das neue Album aufgenommen. Die Streichquartette von Maurice Ravel und Fernand de la Tombelle sind da drauf. Wie sind Sie da eigentlich rangegangen an das Werk von Ravel?
Also so, das Witzige ist, dass Ravel habe ich vor dem Mandering nie gespielt. Es ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingskomponisten. Mhm. Das kann man wirklich rauf und runter hören, auch die ganze Klaviermusik. Und ich habe es dann wirklich im Mandering-Quartett gelernt, was auch ganz gut ist, man ist da nicht vorbelastet. Und wir haben dann auch gemeinsam gesucht und haben irgendwie auch gemerkt, das Stück liegt uns und wir müssen das irgendwie eigentlich aufnehmen. Ja, und das ist dann auch ein bisschen Luxus, weil ich würde sagen, wenn ich unter den Top 10 Komponisten für Streichquartett steht wirklich Ravel ganz oben bei mir. Und dieses Stück ist wirklich auch sensationell gut komponiert. Und es ist, man hat auch so viele Fantasien, die man einbringen kann. Man ist auch so gefordert als Musiker, dass es eben nicht langweilig wird. Und es ist an sich wirklich, man spielt es und man muss reagieren als Quartett, als Musiker. Und man will dran arbeiten, es geht gar nicht anders.
Ja? Jetzt sagen Sie, es ist Ihr absolutes Lieblingswerk und Ravel auch Ihr absoluter Lieblingskomponist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja.
Wir werden jetzt gleich einen Ausschnitt hören aus dem Streichquartett von Maurice Ravel, den zweiten Satz. Wie würden Sie den denn charakterisieren?
Also wenn man Gitarrenmusik mag, sowas wie Paco de Lucia oder sowas, ist man, glaube ich, gut aufgehoben, weil es auch leicht dieses Pizzicato kommt. Man muss es auch wirklich gut üben, gut trainieren, dass es auch wirklich wie eine Gitarre oder wie Gitarren klingen. Mhm. Und das groovt irgendwo auch richtig. Das geht auch darum, dass man auch diesen Rhythmus rausbekommt. Das ist sehr wichtig, dass es halt nicht zu mechanisch, sondern sehr, sehr jazzig fast klingt. Und dann gibt es einen wunderschönen Mittelteil, der träumt so vor sich hin und das ist wirklich wie im Moment komponiert. Das ist nicht irgendwie so festgezurrt und da hat, finde ich, auch Ravel eine träumerische Phase. Das ist wirklich einzigartig in seiner Komposition.
Auf RBB Kultur hören wir nun einen Ausschnitt aus dem Streichquartett in F-Dur von Maurice Ravel, den zweiten Satz. Assez vif, très rythmique. Der zweite Satz aus dem Streichquartett in F-Dur von Maurice Ravel mit dem Mandelring-Quartett. Und auf RBB Kultur ist der Bratschist des Mandelring-Quartetts zu Gast, Andreas Willwohl. Wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie sich selbst in der Aufnahme hören, wie jetzt gerade?
Also das ist immer interessant, sowas zu hören. Und ich dachte gerade, es ist ein toller Raum, wo wir das aufgenommen haben. Das war der Sendesaal von Deutschlandfunk in Köln. Und dieser Saal ist einer meiner Lieblingssäle zum Aufnehmen, weil man kann von den Farben, von den Klangfarben, ob man jetzt am Griffbrett spielt oder am Steg, man kann so viel ausreizen bis zum Letzten und der macht irgendwie alles mit. Und das sagte ich gerade, was wir für ein Glück hatten, das dort aufzunehmen, weil das ist, finde ich, gerade für so ein Stück unglaublich wichtig, auch für das Pizzicato. Es muss knackig kommen, es muss trotzdem einen gewissen Hall haben, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das ist, fand ich jetzt da doch wirklich sehr gelungen von der Aufnahmebalance her. Und ich freue mich über viele Sachen, die da stattgefunden haben, aber klar würde man jetzt schon wieder ein paar Sachen schon wieder ein bisschen anders angehen oder das ist, glaube ich, ganz normal.
Mir ist aufgefallen, ja. Das ist gerade jetzt in diesem Satz, das war sehr, sehr luftig und sehr farbig. Wo steht eigentlich dieses einzige Streichquartett von Maurice Ravel?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage mit dem einzigen Streichquartett, weil auch Debussy hat auch nur ein Quartett geschrieben, davor der Brahms 4 und der Dvorak bedeuten mehr, Haydn weit über 70 Quartette. Und das ist eben wirklich so ein Kolorit, das gibt's nur einmal, ja. Und das finde ich eben auch bei Ravel, es gibt viele Stücke nur einmal. Es gibt keine Symphonien, die sich wiederholen oder sowas, sondern es ist wirklich dann ein Quartett, was eben in seinem Leben entstanden ist. Das ist wiederum so gut komponiert, das kann man gar nicht toppen, finde ich. Ja, das ist das Witzige.
Könnte man dann auch sagen, gut, dass Ravel vielleicht gesagt hat, oh je, es gibt so viele gute Streichquartette, was soll ich denn noch dazu fügen? Und dann packt er alles in eins rein und dem fügt er dann einfach nichts mehr dazu, sagt er, das ist es jetzt.
Das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht ein guter Ansatz. Auf jeden Fall, finde ich, auch hört man hier wieder, er ist sehr seiner Zeit voraus gewesen. Er hat Sachen da reingenommen, probiert auch. Die gab es da noch gar nicht. Ja.
Zum Beispiel?
Also von den Harmoniken her, von den Rhythmen, das ist so verrückt irgendwo. Und auch jede Stimme hat eine eigene Bedeutung. Aber jede geht so eigene Wege irgendwo. Und auch wenn man spielt, ist nie langweilig. Man ist nie irgendeine Stützstimme. Man macht irgendwo immer auch einen eigenen Weg. Man hat irgendwie vier Stimmen. Und ich finde auch gerade, es ist mal oft so eine Art Smalltalk. Jeder redet ein bisschen hier, redet ein bisschen da und keiner redet zu lange. Und man kann unglaublich reagieren aufeinander. Also wenn man aufeinander reagieren will, was hoffentlich auch Streichquartette tun. Der eine legt was vor, der andere reagiert witzig oder wie auch immer drauf. Und da ist, finde ich, gibt der ganz viele Anreize, dass man das wirklich jeden Tag anders spielen kann. Ja, das ist auch ein bisschen bei Johann Sebastian Bach. Man kann auch die Suiten jeden Tag irgendwie ein bisschen anders spielen. Und auch bei Ravel ist eine Farbigkeit da und auch eine Spontanität. Das ist einzigartig, finde ich.
Ravel hat dieses Streichquartett seinen Freunden vorgespielt. Das waren Musiker, Dichter, Mathematiker und auch noch ein Flugpionier darunter und die haben das Werk als Geniestreich bezeichnet. Das hatten sie recht.
Ja, die haben das ja, glaube ich, dann damals erstmal am Klavier gehört. Ja, das war ja in der ersten Fassung. Und ich glaube auch, also als ich das erste Mal gehört hatte, da war ich, glaube ich, 8 Jahre alt mit dem Alban Berg Quartett noch auf einer Langspielplatte. Und ich war damals sehr überrascht, wie modern das ist. Ja, und teilweise waren dann Stellen drin, die gehen einem so unter die Haut und das kriffelt richtig. Und andererseits dachte ich mir, das ist ja unglaublich modern. Und ich glaube, er ist wirklich auch wie Beethoven immer so ein Stück voraus gewesen und man muss immer gucken, dass man irgendwie hinterherkommt. Ja, und das ist eigentlich auch das Spannende an ihm als Komponisten.
Sie haben auf dem Album, auf dem neuen Album im Mandelring-Quartett noch ein zweites Streichquartett aufgenommen von Fernand de la Tombelle, 1895 entstanden, also ein bisschen älter als Ravels Streichquartett. Den Fernand de la Tombelle, den kannte ich eigentlich nicht. Was war das denn für einer?
Ja, da haben wir was gemeinsam. Den kannte ich auch nicht. Und das war für mich auch so eine Überraschung. Das hatte das Quartett schon vor längerer Zeit ausgegraben. Und ich bin dann da ein bisschen so eingesprungen in diesen Komponisten und war total überrascht, was da wirklich einem alles geboten würde. Er hat eine ganz andere Herangehensweise. Es ist mit sehr viel Kontrapunktik da komponiert worden.
Im Streichquartett.
Im Streichquartett, genau. Und er ist, glaube ich, auch Organist oder eben hat auch viel Orgel gespielt. Man merkt das auch ein bisschen am ganzen Stück. Also ich habe oft für mich diese Sassons Orgelsinfonie rausblitzen hören. Mhm. Es ist sehr kompakt geschrieben. Es gibt im dritten Satz auch Zitate, finde ich, von Schumann, von Mendelssohn. Es gibt tolle Momente da drin, aber viel saftiger komponiert als so ein Ravel. Dann merke ich auch wirklich, dass Ravel mehr am Klavier hing und der La Tombelle mehr an der Orgel.
Diese Klanggewalt dann da drin.
Genau, und es war wirklich in dem Sinne aber auch ganz anders. Es ist ja, glaube ich, im gleichen Jahr komponiert worden wie Debussy. Kurz darauf kam Schönberg und das ist kurz davor war das amerikanische Quartett, aber er hat so eine ganz eigene Sache da irgendwie eingenommen, einen ganz eigenen Platz in diesem ganzen Bereich.
Auf RBB Kultur hören wir jetzt einen Ausschnitt aus diesem Streichquartett in E-Dur von Fernand de la Tombelle, auch den zweiten Satz vom neuen Album des Mandelring-Quartetts. Und eine Stelle in diesem zweiten Satz, die erinnert auch an die Drehleier. Das ist ein Instrument der Renaissance, das de la Tombelle selbst gespielt haben soll. Der zweite Satz, Allegretto assai scherzando, aus dem Streichquartett in E-Dur, Opus 36 von Fernand de la Tombelle. Und auf RBB Kultur haben wir das Mandelring-Quartett gehört. Und Andreas Willwohl hat in dieser Aufnahme die Bratsche gespielt. Er ist heute unser Gast auf RBB Kultur. Herr Willwohl, dieses Album ist der erste Teil einer Doppelveröffentlichung mit französischem Repertoire vom Mandelring-Quartett. Was folgt denn demnächst?
Ja, wir haben noch aufgenommen, das ist schon, das kommt jetzt auch bald dann raus, von Claude Debussy das Streichquartett, das ist ja 10 Jahre vor Ravel geschrieben, 1895. Und dann kommt noch von Jean Rivier, ein auch wirklich in dem Sinn ein bisschen ausgegrabenen Komponisten, den hat mal der Vater vom Mandelring-Quartett irgendwo im Archiv gefunden in Paris. Mhm. Und da hat er das mitgebracht, dann haben wir das probiert. Und ein beeindruckender Komponist für mich, geht schon ein bisschen so in diese Messiaen-Schiene. Auch sehr sakral geschrieben und auch eine tolle Entdeckung, ganz anders als de la Tombelle, der mehr nach hinten gewandt ist und Jean Rivier sehr nach vorn gewandt. Und das wird dann eher auch so ein wirklich Zukunftsteil, der zweite Teil des dieses Zyklus, sagen wir, dieser Streichquartette der französischen Epoche da. Mhm.
Kommen wir mal zu Ihrem Instrument, die Bratsche. Kürzlich hatten wir hier auf RBB Kultur den Geiger Michael Barenboim zu Gast, der eigentlich ja Geige spielt, aber nun einen zweiten Frühling mit der Bratsche erlebt. Sie haben gesagt, Sie haben die Bratsche eigentlich auch erst später für sich entdeckt, mit 19. Wie kam das dazu?
Das ist ganz einfach. Ich wollte nie wechseln, weil ich habe die Geige wirklich geliebt, muss ich dazu sagen. Aber ich bin größer und größer geworden, zumindest länger und länger und war dann irgendwann über 2 Meter. Und dann habe ich gemerkt, das hat einfach keinen Sinn. Als wenn ich Bodenton machen will, das sieht einfach ein bisschen albern aus. Ja. Und deswegen passt für dich da die Bratsche, passt hervorragend. Auch damals meinte immer die Kim Kashkashian bei dir, das sieht so toll, so leicht aus. Und es ist auch ein bisschen leichter auf jeden Fall als das mit der Geige. Und ich habe mich dann auch wirklich in diesen Klang verliebt. Man ist wirklich dann auch so eine Art Baritonstimme. Und das ist dem Menschlichen, glaube ich, doch sehr viel näher. Und ich liebe auch die Funktion im Quartett. Man hat so eine Mittelposition, wo man auch viel lenken kann, auch klanglich. Und tolles Instrument. Wurde eben dann eben auch viel später erst entdeckt. ich glaube 1890 war, glaube ich, auch erst die erste Viola-Klasse in Paris gegründet. Davor gab es das gar nicht, konnte man gar nicht studieren. Da haben dann eher dann irgendwelche Bläser, denen die Zähne ausgegangen waren, haben dann irgendwo Bratsche gespielt im Orchester. Und deswegen gab es, glaube ich, auch erst, würde ich dann auch hinten raus, dann eine gute Entwicklung der Bratsche. Und mit Kim Kardashian, Tabea Zimmermann und Antoine Tamesit hat es auch so einen richtigen Hype dann irgendwann gegeben. Und heute weiß auch jeder, was eine Bratsche ist. Das war eine lange Zeit nicht so einfach.
War vielleicht auch nicht so schlecht. Sie haben mir vorhin erzählt, als die Musik gelaufen ist, dass Sie mit Ihrem Kinderzimmer an der Kirchenwand geschlafen haben und Ihre Schwester hat auf dieser Kirchenorgel gespielt und da war vielleicht die Bratsche dann irgendwann auch lauter als die Orgel.
Ja, das leider nicht. Also die Orgel bleibt der Sieger. Nee, meine Schwester ist Organistin in Würzburg und wir sind in Thüringen in einem kleinen Dorf aufgewachsen und da war wirklich mein Kinderzimmer an der kleinen Kirche zur Orgel hin, zur Wand und ich bin wirklich mit diesen doch basslastigen Vibrationen doch aufgewachsen, wenn ich da selber geübt habe. Das ist richtig.
Haben Sie denn heute Ihre Bratsche, Ihr Instrument schon in der Hand gehabt?
Ja, ich hatte gerade schon eine kleine Probe hier im Funk auch gehabt mit meinen alten Kollegen vom, also alten, jungen, alten Kollegen vom RSW, wo ich ja früher auch Solobratscher war im Orchester. Und wir haben heute schon ein bisschen Schönberg geprobt und ein bisschen Mozart für ein Konzert demnächst. Und ja, ich finde, man muss eben auch so ein Instrument, egal ob jetzt Krise oder nicht Krise ist, man muss es irgendwie jeden Tag in der Hand haben, wenn es geht. Und es ist eben wie auch ein Sport irgendwo, man muss einfach fit bleiben. Ja, wenn ich das nicht habe, kann ich auch nichts Musikalisches groß dann zaubern.
Ist Ihnen das gelungen jetzt in dieser konzertarmen Zeit des Lockdowns, dass Sie fit geblieben sind mit dem Instrument?
Ja, weil ich hatte bedeutend mehr Zeit zum Üben, muss ich sagen. Das war ein Vorteil. Durch bedeutend weniger Reisen und Konzerte war eben auch auch wirklich mehr Zeit auch zum Proben und auch zum Üben gewesen. Ich habe auch viele Sachen auch neu gelernt, produziert auch zum Teil. Und ich habe probiert, einfach das Ganze zu nutzen. Auch meine Studenten oder Studierenden in Nürnberg müssen dranbleiben, gerade in dieser Zeit. Sonst geht einfach die Zeit dahin. Man muss auch ein bisschen Vorbild sein und einfach wirklich dran glauben. Irgendwann ist es auch vorbei und einfach wirklich durchhalten. Und das ist eben, glaube ich, was auch wir Künstler auch können irgendwo und können müssen.
Durchhalten können.
Ja, durchhalten können. Dranbleiben, üben und immer auf irgendein Konzert, was irgendwann mal kommen kann, darauf hinzuarbeiten. Ist nicht einfach, aber es gelingt.
Ist denn das Lampenfieber jetzt höher, wenn Sie kurz vor einem Konzert stehen? Weil Sie ja jetzt viele Konzerte einfach nicht spielen konnten.
Also ich habe das Glück, dass ich relativ viel spielen konnte. Mhm. Das ist ganz gut so geblieben bei mir. Ich brauche immer so ein bisschen so einen Kick, sonst spiele ich zu langweilig irgendwo. Und wenn es aber so eine gute Mischung hat, bin ich auch ganz froh drüber. Ich kenne aber viele Freunde auch, die lange nicht aufgetreten sind, Instrumentalisten als auch Sänger. Und auch die Sänger sagen halt auch, Mensch, das ist gar nicht so einfach. Wir müssen irgendwie auch jeden dritten Tag irgendwas Großes durchsingen, damit wir einfach auch wirklich fit bleiben. Ja, und aber es ist wirklich auch so eine mentale Frage, sich wieder hinzustellen, was zu machen, was man jahrelang wirklich von Tag zu Tag gemacht hat, ohne nachzudenken. Und jetzt gibt es eine krasse Pause. Man denkt auf einmal über alles drüber nach, was vorher war. Und viele haben damit wirklich auch so eine Art kleinen Angang, das ist sich auch wieder hinzustellen. Aber ich glaube, wenn es dann wieder losgeht, irgendwann läuft es dann auch wieder hoffentlich bald.
Ist denn die Routine wieder da? Gibt es denn etwas aus dieser, ja, also Sie haben ja gesagt, Sie hatten viel zu tun, Sie haben auch viel gespielt, aber Sie hatten mehr Zeit zu üben. Gibt es denn jetzt was aus dieser konzertarmen Zeit der vergangenen vielen Monate, wo Sie gesagt haben, ach, das war gar nicht so schlecht, das würde ich mir jetzt gerne mit rüber retten?
Also ich glaube, bei mir persönlich habe ich eher ein bisschen zu viel gemacht die letzten Jahre und ich würde es auf jeden Fall für die Zukunft ein bisschen reduzieren, die Konzerte im besseren Einklang zu bekommen und einfach auch Sachen ein bisschen mehr zu genießen letztendlich und nicht so zu viel zu spielen, zu viel rumzufliegen und sowas, apropos CO2. Also kann man glaube ich auch, ich glaube, viele haben auch wirklich über nachgedacht, über ihr Leben, auch viele von meinen Musikerfreunden und es gibt auch Leute, die sagen, wir haben wirklich eben auch ein bisschen was draus gelernt aus der Zeit. Vielen ging es auch nicht gut, auch mental, oder geht es auch immer noch nicht gut, wenn man einfach nicht, wenn man gern auftritt und gern auch die Leute damit beschenkt mit der Musik und es nicht darf über fast ein Jahr, das ist schon wirklich bitter irgendwo. Und ich wünsche mir halt die nächste Pandemie doch etwas kulturvoller. Sind Sie mich auf dem Kulturradio? Mhm. Und das eben vielleicht auch, was einem so ein bisschen auch wehtut, auch gerade bei vielen von Freunden irgendwo. Ja.
Wenn Sie, Herr Wilwohl, heute frisch ein Konzert geben würden, also jetzt entscheiden, heute Abend darf ich auftreten, mit welchem Programm auch immer, mit welchem Ensemble auch immer. Und wenn Sie entscheiden würden, das will ich jetzt spielen, das passt zu diesem Tag, zu dieser Zeit, was wäre das?
Ja, es gibt so viel tolle Literatur, also das ist immer sehr ein bisschen schwierig. Ich finde auf jeden Fall, der Beethoven ist auf jeden Fall viel zu kurz gekommen. Ich würde wahrscheinlich heute Abend gerne ein Quartettkonzert spielen mit einem Opus 95 und vielleicht einem 18-2, weil auch wirklich dieser Komponist so viel Energie hatte, auch so viel Kraft nach vorn besaß. Und ich finde, Beethoven müssen wir noch ein bisschen nachholen. Der ist einfach wirklich unter den Tisch gefallen, so ein bisschen die letzte Zeit.
Ja. In seinem Jubiläumsjahr.
Ja, richtig, ja, 2020. Mhm.
Auf RBB Kultur war Andreas Willwohl zu Gast. Er spielt Bratsche unter anderem im Mandelring-Quartett. Und gerade ist ein neues Album erschienen mit den Streichquartetten von Fernand de la Tombelle und Maurice Ravel. Vielen Dank, Herr Willwohl, dass Sie heute unser Gast waren.
Sehr gern, vielen Dank.